Ein paar haben schon mitgesungen. Das war der Mani Matta. Den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, denke ich, gewisse Lieder. Wer von euch hat das Lied kennt? Ja, so, okay, 60%. Der Mani Matta, finde ich, hat mega gut können Witz mit Tiefsinn verbinden. Und ich finde, in dem Lied macht er das auch. Auf den ersten Blick wirkt es ja, harmlos, ein bisschen banal. Er erzählt die Geschichte von Noah und seinen Mitmenschen, wie er es sagt. Und das ist eigentlich schon mal interessant, weil die Geschichte, die er davon singt, die interessiert sich eigentlich nicht für die Mitmenschen von Noah. Da komme ich dann nachher noch darauf zu sprechen. Die kommen eigentlich dort gar nicht so wirklich vor. Aber zuerst mal, was ist der Witz von dem Lied? Es ist ja eine fantastische Geschichte, wo der Mani Matta da drüber singt. Ganz eine beliebte Kindergeschichte, wo man mit Figuren nachspielen kann und so weiter. Es hat herzige Tierli drin, wo man aufzählen kann, welche das alle mit in die Arche sind. Die Geschichte vom Noah und der Sintflut. Und der Mani Matta, der spielt damit, wie absurd das ist, wenn einer einfach kommt und anfängt, ein Schiff zu bauen. An einem Ort, wo es gar kein Wasser hat. Also es steht nirgends, wo das Schiff gebaut worden ist. Aber man stellt sich es so vor. Oder es ist so trockenes Land und da hat es ein Schiff und alle Tiere laufen drin. Es wird auch verschwiegen im Lied, warum der Mann das Schiff baut. Er macht das einfach. Er redet nicht mit seinen Mitmenschen. Und er sagt ihnen nicht, warum er das macht. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja darum sagen, ja, wir müssen eigentlich einig sein mit denen, wenn die sagen immer wieder, der Mann, der spinnt. Das begreift man. Da haben die eigentlich recht. Und dann finde ich es auch lustig, sich vorzustellen, dass eben alle möglichen Tiere auftauchen. Also ich denke, jetzt die Geschichte geschrieben haben, haben wahrscheinlich eher an Kühe gedacht und an Kamel, vielleicht noch an Steinböcke und Raben. Vielleicht noch an den einen oder anderen Löwe oder Elefant, die haben es wahrscheinlich auch noch gekannt. Aber wahrscheinlich weniger an Kängurus und Kolibris. Die kommen aus Australien und Südamerika. Und dann stelle ich mir so vor, wie zwei Kängurus den langen Weg auf sich machen und von Australien bis in den Nahen Osten hoppeln oder schwimmen oder was auch immer. Das ist eine lustige, eine skurrile Vorstellung. Und ich habe auch das Gefühl, der Mani Matta singt das ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und man fragt sich, will der eigentlich einen Zoo auftun oder was ist genau los? So. Und man begreift auch wirklich weiterhin, wenn seine Mitmenschen sagen, der Mann, der spinnt, der hat einen Ecken ab. Ich habe vorher schon gesagt, der Mani Matta singt viel von Noah und seinen Mitmenschen. Und die Geschichte, die er davon singt, die ist aus der Bibel, die redet eigentlich nicht gross von den Mitmenschen, vom Noah. Mich hat das zuerst eigentlich gar nicht so erstaunt, dass er das macht in seinem Lied, weil ich mich auch erinnere, zum Beispiel, ich hatte früher eine Kassette mit einer Geschichte über den Noah und dort ist es auch genau um das gegangen. Die Mitmenschen sind so eine Familie und die machen sich über ihn lustig und sagen, haha, was passiert? Und am Schluss bereuen sie es natürlich bitter und vertrinken alle. Da kommen wir nachher noch dazu. Darum hat mich das lange gar nicht so erstaunt, aber dann habe ich plötzlich gemerkt, die Dynamik, die da beschrieben wird, die kommt eigentlich in dieser Geschichte gar nicht vor. Die Menschen, die werden genau einmal erwähnt, in der Geschichte von der Sintflut, und zwar, ich lese es euch vor, steht, da kam alles Fleisch um, also ihr merkt, das ist am Schluss nach der Sintflut, das sich auf der Erde regte. Vögel, Vieh, Wildtiere und alles, was auf der Erde wimmelte. Auch alle Menschen. Alles, was Leben atmete, was auf dem Trockenen lebte, starb. So vertilgte er alle Wesen, die auf dem Erdboden waren. Menschen, Vieh, Kriechtiere und die Vögel des Himmels, sie wurden vertilgt von der Erde weg. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war. Das ist ja genau an dem Punkt, wo das Lied von Mani Matta umschlägt. Es ist nicht mehr lustig und leicht, sondern es wird ganz ernst. Mal noch hat der Mann im Schiff gehört rufen, lasst uns rein, stellt euch das mal vor. Aber gleich darauf war rundum Todesstille. Alle sind tot. Das ist also keine Geschichte über ein lustiges kleines Abenteuer, das ist die Geschichte von einer Katastrophe, von einer riesigen Katastrophe, die die ganze Welt umfasst. Und da legt der Mani Matta den Finger drauf. Die Rettung von dieser einen Familie, von Menschen und von diesen paar Tieren, das ist Rettung für die, aber es bedeutet eben auch den Untergang von allen anderen. Und das wirft ganz anderes Licht, finde ich, auf den Moment, wenn die dort in dem Schiff sind oder auch wenn sie am Schluss wieder rauskommen und in das Land schauen. Was sehen sie dann? Sehen sie wirklich einen Neuanfang, ein leeres Papier oder sehen sie nicht viel mehr das Ausmaß der Zerstörung? Stellen sie sich vor, die Leute sind im Schiff rund um Wasser und sie wissen, wir sind die Einzigen, die den Weltuntergang überleben. Das ist also eigentlich eine Gruselgeschichte. Das ist wahrscheinlich euch auch schon mal aufgefallen, dass da ganz viel Tod und Zerstörung drin vorkommt. Und die erste Hälfte eignet sich so gut als Geschichte für die Sonntagsschule und für die Jungschi. Und dann in der zweiten Hälfte eben kommt plötzlich der Hammer und man merkt, es ist eigentlich total brutal und katastrophal. Vielleicht lenken wir den Blick mal auf den Charakter, der im Lied von Manimatta nicht vorkommt. Und zwar auf Gott. Der hat ja ein eine undankbare Rolle eigentlich in dieser ganzen Geschichte, weil er ist der, der die Zerstörung über die Welt bringt. Und beim Vorbereiten habe ich gedacht, ja, Gott ist eben hässig. Gott ist hässig über das, was er sieht, was auf der Erde abgeht, weil es steht nämlich, der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens alle Zeit nur böse war. Gut, das ist jetzt ein bisschen sehr schwarz gemalt, aber lassen wir uns mal auf den Gedanken ein, dass das wirklich so ist, dass Gott auf die Welt schaut und es läuft alles nur noch verkehrt. Es ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Er ärgert sich besonders, das steht dann später, über die Gewalttat auf der Erde. Alle sind so gewalttätig. Da kann ich mir schon vorstellen, eben eigentlich, dass Gott hässig wird. Das kenne ich von mir auch, wenn ich merke, etwas ist richtig ungerecht oder überhaupt nicht in Ordnung. So eine Wut, die so aus dem Bauch aufsteigt, und so richtig bis in den Kopf raufgeht, was ihm richtig hässig macht. So stelle ich mir an mein Gott vor, wenn er, das darf die so eigentlich nicht sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber das ist gar nicht das erste Gefühl oder gar nicht das Gefühl, das da beschrieben wird, sondern es steht, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott ist schon ein bisschen über die Wut aus, er ist schon gar nicht hässig, sondern eigentlich fast ein bisschen resigniert. Bekümmert, traurig. Es wird also eine Welt beschrieben, die völlig aus den Fugen geraten ist, nichts mehr läuft so, wie es sollte. Und Gott hält das nicht mehr aus. Und wenn man der Logik von dieser Geschichte folgt, dann heisst es eigentlich, die Menschen, eigentlich die ganze Schöpfung, die haben das irgendwie verdient. Da ist etwas so schief gelaufen, und die Menschen tragen jetzt die Konsequenzen von ihrem Handeln. Es ist so kaputt gegangen, dass man nicht mehr anders kann, dass Gott keinen anderen Weg mehr sieht, als sagen, so, jetzt ist fertig. Es ist irgendwie jetzt gerechtfertigt, dass die Welt zugrunde geht. So sieht es die Geschichte. Ich will schnell das Thema wechseln. Ich habe kürzlich einen Beitrag gelesen über einen jungen Unternehmer. Der hat einen Buchverlag, der ist sehr erfolgreich und er prahlt im Internet mit seinem Reichtum. Er ist so ein bisschen ein Influencer. Er hat teure Uhren, Autos, Privatjets, eine Yacht und er ist darum sehr in der Kritik. Es wird gesagt, er sei völlig unverantwortlich. Er trage als reicher Mensch besonders viel bei mit seinem exzessiven Konsum zu der Klimakatastrophe. Und das stimmt. Das macht er. Und im Interview ist es ein bisschen, als würde die Zeitung ihn zur Vernunft bringen. Und sie haben so gesagt, ja, aber denken Sie denn nicht wenigstens an die nächste Generation? Denken Sie denn nicht daran, ja, vielleicht will ich meinen Kindern eine Zukunft ermöglichen? Und der Mann hat gesagt, nach mir die Sintflut, ich möchte keine Kinder. Und die Aussage, die hat dann mich bekümmert. Nach mir die Sintflut, ich weiß nicht, ob ihr den Ausspruch kennt. Das ist ein Sprichwort für völlig verantwortungsloses Handeln, wo auch andere in Mitleidenschaft zieht. Also der Mann hat schon gecheckt, dass wir auf eine Katastrophe zugehen. Das hat er schon verstanden. Die Katastrophe ist ja schon in Gang. Wir können förmlich zuschauen, wie unser Planet nachhaltig Schaden nimmt durch unser Verhalten. Aber es ist ihm einfach egal. Es gibt ja auf der Welt viel Gewalttaten, viel Unrecht. Wir können es immer wieder in der Zeitung lesen. Wir werden immer wieder damit konfrontiert. Und das macht uns, und ich glaube auch Gott, macht das zu recht traurig. Es bekümmert uns. Vielleicht macht es uns auch hässig, hilflos. Aber ich finde, bei der Klimakatastrophe, da ist es wirklich gerechtfertigt, Parallelen zu ziehen zu der Sintflut. Auch da entsteht das Gefühl, lustigerweise, dass wir selber verantwortlich sind dafür, dass wir das selber über uns bringen. Vielleicht nicht wir als einzelne Menschen, aber wir als Menschheit sozusagen. Und auch da wirkt es irgendwie willkürlich und ungerecht. Die darunter leiden, sind nicht in erster Linie die reichen, kinderlosen Unternehmer, auch nicht unbedingt wir in einem einigermaßen reichen Land, in einem sehr reichen Land, sondern die Ärmsten. Und unsere rücksichtslose Ausbeutung und unser Konsum, unser Leben auf Kredit, unsere Sorglosigkeit, das hat verheerende Konsequenzen. Eine Katastrophe. Also in dieser Geschichte von der Sintflut versucht Gott, etwas Radikales, könnte man sagen, einen Neuanfang. Er wischt alles weg, fast alles, und sagt so, jetzt ist fertig. Er versucht eine neue Schöpfung. Das ist seine Lösung in dieser Geschichte. Und dann überrascht mich eigentlich seine Reaktion am Schluss von dieser Geschichte. Weil er sagt eigentlich nochmal etwas Ähnliches wie am Anfang. Er sagt, nie wieder werde ich die Erde verachten um des Menschen willen. Denn das Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Und nie wieder werde ich schlagen, was da lebt, was ich getan habe. Solange die Erde währt, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Menschen sind böse durch und durch. Aber eigentlich, glaube ich, wissen und verstehen mir das auch. So eine Sintflut macht eben die Welt nicht einfach besser oder wieder gut. Die Gewalttaten haben kein Ende genommen, die sind immer noch da. Und wir stehen jetzt das erste Mal an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wenn jetzt Gott wieder mit dem gleichen Maßstab messen wie bei der Sintflut, dann wäre es vielleicht wieder mal Zeit für einen, oder? Also natürlich, es ist nicht alles verdorben und schlecht, es gibt auch viele schöne und gute Sachen in der Welt. Aber es ist doch vieles irgendwie in Unordnung und es ist irgendwie manchmal auch schwer zu sehen, wie soll es besser werden. Aber bei dieser Geschichte geht es eben ums Ende. Das ist der Clou, die Schlussfolgerung, die Gott zieht. Das, was er lernt, das, was er realisiert. Weil er verspricht etwas am Schluss. Er verspricht, so etwas macht er nochmal. Das funktioniert nicht. Die Idee geben wir auf. Am Schluss von dieser Katastrophe und am Anfang von dem Neuanfang steht das Versprechen von Gott. Egal wie schlimm dass es um die Welt steht, egal wie tief sie fällt, Gott stürzt sie nicht mehr ins Chaos. Er schaut, dass sie weiterdreht, dass sie erhalten bleibt. Gott hat ein Ja zu der Schöpfung. Ganz unabhängig davon, was die Schöpfung so macht. Also das ist die Botschaft, die die Geschichte will sagen. Nicht, passet auf, wenn wir gemein sind zu anderen, oder ich weiß auch nicht, dann ist Gott hässig auf uns und dann bringt er uns alle um. Das ist nicht die Botschaft von dieser Geschichte. Sondern die Botschaft ist, Gott bleibt dieser Welt auch in Zukunft treu. Auch wenn das, was sich darauf abspielt, ihn bekümmert und traurig und hässig macht. Am Schluss stellt Gott seinen Bogen in die Wolke. Das kennt ihr, der Regenbogen. Mit dem ist sein Kriegsbogen gemeint. Gott hängt seinen Bogen an den Nagel. Und er erklärt der Welt den Frieden. Das passiert am Schluss dieser Geschichte. Ich finde, eben der Mani Matta hat uns gut gezeigt, wie aus dieser lustigen, leichten Geschichte, wie die plötzlich so eine Wende kann nehmen und kann ganz düster werden und es ein Albtraum wird eigentlich. Und ich habe über die Klimakatastrophe geredet, weil sie mich an die Sintflut erinnert. Nur schon, also vielleicht gerade das pure Gegenteil, die krassen Dürreperioden, die man erlebt, oder dann die Überschwemmungen auf der anderen Seite, oder die Menschen, die buchstäblich müssen vor den steigenden Meeresspiegel flüchten in Zukunft. Aber damit will ich genau nicht sagen, jetzt kommt die Sintflut. Dann hat man die Geschichte falsch verstanden. Wenn man dieser Geschichte vertrauen kann, dann kommt sie eben genau nicht. Aber ich will auch nicht sagen, ja, eigentlich ist es egal, es passiert eh nichts Schlimmes. Ich will nicht tönen wie der reiche Unternehmer. In der Geschichte macht Gott nach der Sintflut mit den Menschen einen Bund. Und ein Bund hat immer zwei Seiten. Sein Versprechen ist, dass er die Welt nicht aufgibt. Nie mehr. Und von den Menschen erwartet er, dass sie Verantwortung übernehmen für die Welt, dass sie ihre gut schauen. Dass sie schauen, dass sie eben auch von ihrer Seite her nicht zugrund geht. Ich habe meinem Kollegen von dieser Predigt erzählt und er hat gesagt, ja, es ist eben nicht der Weg, dass wir die Welt aufgeben und uns zurückziehen. Also so im Sinn von, wir sollten nicht sein wie der Noah und ein Schiff bauen und uns versuchen, vor dem Weltuntergang zu retten. Sondern unsere Aufgabe ist es, unsere Seite von dem Bund einzuhalten und verantwortungsvoll mit der Welt umzugehen und uns zuversichtlich, so gut wie wir können, beteiligen daran, dass es besser wird, anders. Und ich weiss, wir haben oft Angst, ich habe oft Angst vor einer ungewissen Zukunft, vor einer sehr herausfordernden Zeit. Aber wir können uns darauf verlassen, dass Gott seinen Teil vom Bund einhält. Dass wir auf ein gutes Ende zugehen. Dass wir eine Zukunft haben in der guten Schöpfung von Gott. So, das ist der Hoffnungskern sozusagen von dieser Geschichte. Und ich weiss, wenn man das dann immer wieder liest, Gott ersäuft alle, das kann einem auch hässig machen oder uns empören und man kann es vielleicht ungerecht und brutal finden. Aber ich glaube, was die Geschichte uns will sagen, dass eben diese Geschichte nicht unsere Geschichte ist. Es ist nicht unsere. Wir müssen als gläubige Menschen keine Angst haben vor der Katastrophe, in einer ständigen Angst leben. Sondern wir haben so eine leislige Hoffnung, so einen kleinen Kern, der irgendwie auch durch Krisen bestehen bleiben kann. Und solange wir hoffen, glaube ich, sind wir eigentlich handlungsfähig, können immer noch aufs Gute schauen und können vielleicht auch weiterhin vertrauen, dass Gott das ernst meint. Er lässt uns nicht fallen. Er wünscht uns Frieden. Amen.